Industrie, da denken wir sofort an riesige Fabrikhallen. Maschinen, Fertigteile stanzen und Menschen in blauen Kitteln, die Bauteile zusammensetzen. Am Ende verlässt dann ein Auto, ein Computer oder eine Waschmaschine die Werkhalle. Aber mit dem Produkt alleine ist es längst nicht mehr getan. Damit Autofahren nachhaltiger wird, müssen neue, sparsame Antriebe erforscht werden. Und weil sich nicht jeder einen Neuwagen leisten kann, lässt sich das Fahrzeug direkt beim Hersteller leasen. Die Industrie wird also immer mehr zum Dienstleister. Warum sich das lohnt, das erklären wir heute in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Die Industrie verändert sich. Wie genau, das weiß mein Co-Host Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Moin Klaus.
Hallo Philipp.
Klaus, du wohnst ja am Berliner Stadtrand, das kann ich vielleicht verraten, und da fährst du wahrscheinlich auch Auto. Welche begleitenden Services, wie man so sagt, nutzt du denn bei deinem Fahrzeug?
Ja, wir haben uns ein E-Auto angeschafft und dieses E-Auto ist etwas ganz anderes als der Verbrenner, der klassische. Es ist halt viel stärker vernetzt und auch die Software ist viel ausgefeilter, als man das vielleicht in einem Verbrenner kennt. Und das sind alles Elemente, die letztlich nicht mehr mit dem Kernprodukt Auto in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sondern wo dann plötzlich Softwareentwicklung eine ganz bedeutende Rolle spielt, wo dann plötzlich Services mit angeboten werden, beispielsweise das Suchen von Elektroladesäulen und der Service, dass man dann entsprechend auch eine Tankkarte dazu hat, die man dann nutzen kann. Diese Vernetzung des Autos mit der Umwelt, das ist etwas, was eben dazugekommen ist und das macht sich bemerkbar.
Das heißt, man tappt dann da auch in die Abo-Falle, so höre ich das raus. Aber na gut, die Industrie, die verdient damit halt Geld, ne?
Ja, man kann sich ja entscheiden, ob man diese Abos abschließen möchte am Ende des Tages. Braucht man irgendeine Form, beispielsweise jetzt der Elektrobetankung? Und da macht das dann durchaus Sinn, sich diese Services dazu zu kaufen. Und insofern ist es dann eben so, dass sich das Geschäftsmodell von Automobilherstellung und der Individualmobilität hin zu einem vernetzteren Verkehr entwickelt. Und da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Spielraum nach oben.
Gerade so diese digitalen Services, ich kann mir das gut vorstellen. Welche Services lohnen sich denn aus Sicht der Industrie besonders?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Services, die man nach außen hin, also an den Endkunden, an die Endkundinnen abgibt oder verkaufen möchte und den Services, die man intern braucht, um ein Produkt zu erstellen. Beides entwickelt sich. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was eben Verbraucherinnen und Verbraucher an ihrem Auto zusätzlich möglicherweise genießen wollen und kaufen wollen, also ein Auto-Abo abzuschließen oder. Wir sprechen aber auch davon, welche zusätzlichen Features so ein Fahrzeug beispielsweise hat. Und dieser immer größer werdende Softwareanteil bedeutet eben auch, dass man weg von der klassischen Fertigung viel Forschung und Entwicklung eben auch in Softwareentwicklung, autonomes Fahren, Vernetzung, Sensorik steckt, was eben mit dem ursprünglichen Produkt eines seriell gefertigten Autos nicht mehr viel zu tun hat.
Die Industrie wird zum Dienstleister, das ist ja auch das Thema unserer Podcast-Folge. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, Forschung und Entwicklung, das ist ja auch eine Dienstleistung. Also das zählt auch sozusagen mit zum erweiterten Repertoire eines Industriebetriebs.
Genau, und je forschungsintensiver letztlich die Industrie wird, desto größer wird auch der Dienstleistungsanteil, den man eben intern erbringt, den man dann im Zweifel auch verkaufen kann, weil vieles von dem, was dort entwickelt wird, eben nicht nur für ein einzelnes Produkt zur Verfügung steht, sondern eben universell auch an andere verkauft werden kann. Das bedeutet so was wie Lizenzeinnahmen. Das sind plötzlich Dinge, mit denen man auch als Industrieunternehmen Geld verdienen kann. Das war ursprünglich eigentlich sozusagen das Geschäft der Softwareentwicklung.
In eurem aktuellen Economic Policy Brief, da beschäftigen sich deine KollegInnen und du auch mit dem Thema. Und wir fassen das mal kurz zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
Die Industrie verändert sich grundlegend. Immer weniger wird produziert, immer mehr entwickelt und als begleitender Service angeboten. Seit 2010 hat sich in Deutschland die Wertschöpfung der Industrie um 20 Prozentpunkte stärker entwickelt als die eigentliche Produktion. Der Grund? Statt Massenfertigung stehen Forschung, Software, Patente und digitale Services im Zentrum. Die Industrie wird zum Dienstleister. Und das macht sie produktiver, innovativer und widerstandsfähiger. Ein Trend mit Folgen für die Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und die Industriepolitik Europas.
Prozent mehr Wertschöpfung als in der eigentlichen Produktion klingt erstmal wahnsinnig viel. Was bedeutet das eigentlich für den Industriestandort in Deutschland?
Ja, wir haben ja eine Diskussion, die um Deindustrialisierung geht. Wir diskutieren, ob eben die traditionelle Produktionskette hier in Deutschland noch aufrechterhalten wird oder ob die Industrie abwandert. Und man sieht das im Produktionsindex, der misst, wie viel Güter sozusagen aus einem Unternehmen herauspurzeln. Da sieht man seit gut 5 Jahren, dass es abwärts geht. Ja, also seit eigentlich Ende des Jahres 2019, eigentlich schon ein bisschen früher einsetzend, hat man so einen Abwärtstrend in der Produktion oder in der industriellen Fertigung. Und gleichzeitig sieht man, dass die Wertschöpfung, also das, was an zusätzlichen Werten in Deutschland geschaffen wird, weiterhin steigt. Und diese Lücke, die öffnet sich seit einiger Zeit deutlich. Und das zeigt eben, dass die Industrie nicht abwandert, sondern dass sie sich auch intern wandelt. Das heißt, eben diese Dienstleistungsanteile wesentlich stärker werden, wesentlich größer werden. Und dass eben die Unternehmen, wie sie jetzt vielleicht traditionell in der Stahlindustrie gesehen wurden, sich verändern und dass es eben viel mehr zu integrierten Anbietern von Leistungen, von Industrieprodukten und den dazugehörigen Leistungen wird. Das ist das, was wir beobachten können und das ist die Chance, die auch der Industriestandort Deutschland hat.
Wir haben ja eingangs sehr stark über die Autobranche gesprochen, ist aber sicher nicht die einzige. Welche Branchen sind denn von diesem Wandel besonders deutlich betroffen?
Man kann das zusammenfassen in den Bereichen, in denen viel Digitalisierung eine Rolle spielt. Das heißt Maschinenbau, Elektronik, überall da, wo programmiert wird, im kurz gesprochen, da spielt das im Produkt eine große Rolle. Und da wird dann eben entsprechend auch viel in die Entwicklung von Produktsteuerung, Software etc. gesteckt. Das ist sozusagen die Produktseite, aber eben in der Produktionsseite wiederum gibt es das eben auch. Also dort, wo Produktion insgesamt komplexer wird, wo eben Vernetzung stattfindet, wo man eben Hightech-Produktion aufbaut. Da spielt das eine Rolle. Da ist das dann zum Beispiel in der Pharmaproduktion ganz wichtig. Da gibt's ganz viele Prozesse, die man eben mittlerweile auch digital abbilden kann. Da wird dann viel Leistung oder Wertschöpfung auch im digitalen Raum erbracht und dementsprechend größer werden dann die Abteilungen, die diese Leistung anbieten.
Du hast gerade gesagt, erkennbar ist diese Tendenz seit 2019, also seit 5 Jahren. Ihr habt aber den Zeitrahmen, die Skala noch etwas größer gezogen, habt seit 2010 untersucht. Warum ausgerechnet 2010? War ja das Jahr der Finanzkrise. Gab es da so erste Tendenzen, die schon erkennbar waren?
Ja, das wird immer gerne als ein Bruch genommen, weil dort eben eine grundlegende Veränderung auch nochmal in den Unternehmen stattgefunden hat. Da haben eben viele nochmal neu bewertet, wie ist eigentlich der Standort, wie resilient ist der Standort, wie resilient ist eigentlich das Geschäftsmodell. Und das ist so ein schleichender Prozess, der dann eingesetzt hat, wo dann auch eine gewisse Beschleunigung und jetzt ganz sichtbar seit dem Jahr 2019 eben diese Entwicklung auseinandergelaufen ist. Also wir haben bewusst mal einen etwas längeren Rahmen gesehen und diese Entwicklung lässt sich eben auch schon sehr viel früher auch erkennen und so richtig sichtbar wurde sie dann eben in den letzten 5, 6 Jahren.
Ein Treiber der Entwicklung, den hast du gerade beschrieben, ist die Digitalisierung, aber auch die Fertigungstiefe wird genannt. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Frage ist ja, wie viel stellt man eigentlich selbst her an Produktionen oder an Vorprodukten und wie viel bezieht man eben als Zulieferung von außen? Und auch dort sehen wir, dass die Fertigungstiefe insgesamt zugenommen hat. Also man versucht immer mehr Produktion oder Produktionsprozesse, Vorleistungen selbst herzustellen, weil man damit natürlich auch die entsprechende Wertschöpfung selbst im Unternehmen generieren kann. Das bedeutet, man versucht so ein bisschen stärker am Standort zu integrieren, strategisch sich auch zu überlegen, was möchte ich eigentlich hier selbst in der eigenen Hand haben? Das ist ja auch ein Resilienzgedanke. Und was gebe ich eben nach außen? Wo mache ich mich abhängiger von Zulieferern? Man sieht eben diese Tendenz, dass beides stattfindet. Einerseits die Dienstleistungen intensiviert werden, andererseits auch die Fertigungstiefe, also das, was man zukauft, immer stärker internalisiert wird.
Wir haben jetzt sehr stark geschaut durch die Brille der Industrie. Schauen wir doch mal durch die Brille der Beschäftigten auf die Entwicklung. Was bedeutet das für die?
Ja, für die Beschäftigung ist das eine Herausforderung, weil sich natürlich die traditionellen Bilder der Berufe verändern. Also es gibt nicht mehr die klassische Person, die an einer Maschine steht und dann immer stumpfsinnig den einen und selben Knopf drückt, sondern an der Maschine stehen mittlerweile Personen, die auch Programmierkenntnisse haben müssen, zum Beispiel. Ja, also man muss sich in der jetzigen Berufswelt eben kontinuierlich weiterbilden, weil eben auch die Halbwertszeit des Wissens abnimmt. Also
ist ja auch erstmal eine gute Nachricht. Eigentlich, ne? Ich meine, letztendlich die Qualität auch der Beschäftigung steigt ja dadurch.
Das ist völlig richtig, genau. Also es gibt eben immer die Chance, dass man auch mit einem neuen technologischen Zyklus und mit neuen Innovationen auch den Schritt mitgehen kann. Das ist für Individuen natürlich eine große Chance, sich da auch im beruflichen Alltag und im beruflichen Leben immer weiterzuentwickeln. Dieses Bild, dass man irgendwie eine Ausbildung macht und dann 40 Jahre in einem Unternehmen tätig ist und dann in Rente geht, das hat sich ja schon länger verschoben, aber das ist eben mit genau diesen Prozessen nochmal deutlich beschleunigt. Wie gesagt, es ist eben eine große Chance. Man hat eben damit auch die Möglichkeit, zwischen einzelnen Branchen hin und her zu wechseln, weil die Fähigkeiten, die man mitbringt, dann eben auch universeller einsetzbar sind.
Ich meine, die Qualität der Arbeitsplätze ist das eine. Das andere ist vielleicht aber auch, dass eine Angst mitschwingt, ne, dass mein Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, gerade in Zeiten von KI, wenn im Dienstleistungsbereich ja womöglich, auch gerade bei Forschung und Entwicklung, vieles auch automatisiert werden kann. Eine berechtigte Sorge?
Ja, die Sorge wird immer wieder geäußert. Die Debatte hatten wir zuallererst mit Robotik und Robotern. Also da war eben die Frage, ersetzen Roboter die klassische Fertigung und werden wir plötzlich alle arbeitslos? Und diese Sorge trägt sich jetzt natürlich fort in auch der KI und der Frage, inwiefern das eben menschliches Handeln und menschliches Denken ersetzen kann. Die Erkenntnis in den wissenschaftlichen Studien zu Robotik ist, dass diese Automatisierungsprozesse eigentlich zusätzliche Arbeitskraft freisetzen und Möglichkeiten des Aufstiegs bieten. Also das ist eigentlich eine Chance für alle Beschäftigten ist. Der zweite Punkt ist, wir haben ein Problem im Bereich der Demografie und wir schaffen eigentlich nur dann den demografischen Wandel auch in all unseren Facetten abzubilden, in den Sozialversicherungssystemen und, wenn wir das schaffen, was Arbeit macht. Also die Frage ist nicht mehr, möglichst viel Arbeit zu schaffen, sondern tatsächlich eher die Aufgabe, wie bewältigen wir den ganzen Wust, der da auf uns zukommt, so, dass wir genug Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung haben, um alle mit zu versorgen, die mittlerweile ins Rentenalter eingetreten sind.
Dieser Wandel der Industrie ist ein Riesenthema, das natürlich auch die Politik beschäftigt. Wie sollte sie reagieren? Wie muss sie reagieren?
Ja, die Politik muss vor allen Dingen ein Mindset haben, was ermöglicht. Also letztlich die Veränderung in der industriellen Fertigung und all das, was damit zusammenhängt, also auch Regulatorik, so anzupassen, dass man möglichst viele Chancenräume entwickelt. Ja, also man muss viel Zusätzliches tun können, um wettbewerbsfähig zu sein. Also jetzt ist gerade eben ein innovativer Umbruch global zu beobachten in den Industrienationen. Und die Industrienation wird am ehesten als erfolgreich dort rausgehen, wo eben die besten Produkte und die besten Produktbundles letztlich entstehen. Das bedeutet, man muss das unterstützen, man muss eben neue Technologien möglich machen, also nicht sozusagen von den Risiken her denken. Jetzt kann man da zum Beispiel über das Biotechnologiegesetz reden, ne? Also das eben in den 90er Jahren mal geschrieben wurde, um die Biodiversität in Deutschland zu schützen. Da war dann so der Gedanke, man hat hier Weizenfelder und man möchte eben den genetisch veränderten Weizen nicht ausstreuen lassen. So, jetzt haben wir aber große Labore, in denen dann eben Biotech eine wichtige Rolle spielt, in den Life Sciences, und das ist dann eben nicht mehr kompatibel zueinander, und da muss man dann eben rangehen und diese Gesetzgebung so neu auslegen, man muss sie ja noch nicht mal neu schreiben, aber so auslegen, dass es eben Möglichkeiten eröffnet. Ähnliches gilt für den digitalen Raum, Datennutzung ermöglichen, Programmierung ermöglichen, die Verwendung digitaler Technologien möglich machen und nicht die ganze Zeit darüber diskutieren, welchen Schaden das dann eben nehmen kann.
Weiten wir mal den Blick etwas und schauen auf Europa. Neben Deutschland sind vor allem Dänemark, Portugal und Niederlande die Treiber der Entwicklung. Was läuft dort vielleicht nochmal anders als bei uns?
Ja, das sind sehr spezielle Entwicklungen, meistens in den einzelnen Ländern. Das hat dann damit zu tun, dass sich bestimmte Industriezweige dynamischer entwickeln. Zum Beispiel in Portugal ist es der Automobilsektor, der eben deutlich gewachsen ist. Da passiert sehr viel und viele neue Produktionsstätten und zusätzliche Wertschöpfung in einem Sektor, der überdurchschnittlich viel Forschung und Innovationsaktivitäten entfaltet, sind da eben dort zu sehen. In den Niederlanden, die sind sehr attraktiv für all das, was Innovationsaktivitäten sind. Also da haben sie ein vorteilhaftes Steuersystem, wo man dann eben als Unternehmen sehr gut damit umgehen kann, wenn man viel F&E-Aktivitäten hatte und die Erträge dann letztlich.
Also für Forschung und Entwicklung.
Genau, Forschung und Entwicklungs-Innovationsaktivitäten hatte und die Erträge dann entsprechend ja auch versteuern muss, dann ist das dort sehr attraktiv. Es gibt andere Länder wie Belgien, die dann stärker auf Produktion gesetzt haben. Das hat auch Hintergründe im institutionellen Rahmen. Können wir vielleicht im Rahmen der Pharmaproduktion auch nochmal drüber sprechen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich fände es noch interessant, es sind ja doch so eine Handvoll Länder, die gerade eine Entwicklung sehr stark angestoßen haben. So liest sich auch euer Beitrag. Werden jetzt weitere europäische Länder folgen? Also hat es so eine Art Mitreißeffekt?
Ja, na sicherlich guckt man immer mal, was in den Nachbarländern gut funktioniert und wo man was abgucken kann. Das reine Abgucken wird aber nicht reichen. Ne? Also das Kopieren alleine, wissen wir, das reicht nicht. Man muss dann schon ein bisschen was dazu tun. Ich glaube, dass die Standorte, die jetzt traditionell eigentlich in Forschung und Entwicklung beispielsweise stark gewesen sind, also Deutschland ist es nach wie vor, aber hat jetzt so ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Wenn die dort sich genauer angucken, was beispielsweise im digitalen Bereich möglich gemacht wurde in anderen Ländern, um das dann hier eben auch in die Innovationsprozesse hineinzugeben, dann kann hier wieder eine ganz neue Dynamik entstehen. Und häufig ist es ja eben auch so, dass man sich immer mal diejenigen anguckt, die unter gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen die Dinge vielleicht etwas erfolgreicher in die Umsetzung gebracht haben und kann dann lernen, wie man beispielsweise Regulierung vernünftig so formuliert, dass sie eben Möglichkeitenräume eröffnet.
Bleiben wir international und schauen mal in die USA und in China. Das sind ja beides wichtige Wettbewerber für Europa. In der Industrie läuft da aber manches noch ein bisschen anders.
Auch in den USA dominiert der Dienstleistungssektor. Allerdings nicht innerhalb der Industrie. Es geht hier traditioneller zu. Die Softwarebranche zum Beispiel ist hochentwickelt, aber von der industriellen Fertigung getrennt. China hingegen setzt weiterhin massiv auf industrielle Produktion, besonders in Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Elektronik und Fahrzeugbau. Staatlich gelenkte Forschung und Entwicklung nehmen zu, besonders in Tech-Branchen wie Batterieproduktion, KI und Pharma. Dennoch bleibt China ein produktionsgetriebener Wachstumsstandort.
Ja, in den USA, da gibt's also einen starken Dienstleistungssektor, der ist aber von der Industrie entkoppelt. Mit welchen Folgen?
Die USA schöpfen nicht ihr volles Potenzial in der industriellen Fertigung aus, weil sie eben im Dienstleistungsbereich sehr stark entwickelt wurden, aber in den vergangenen Jahren in der Industrie deutliche Rückschritte erleben mussten. Das ist etwas, was wir ja auch jetzt in der Diskussion um Zölle und über die ganzen Handelskonflikte erleben. Der Rückgang der industriellen Fertigung ist etwas, was Donald Trump sicherlich dazu treibt, hier auch handelspolitisch tätig zu werden. Die Chancen sind aber dennoch groß, ne? Also gerade der digitale Raum ist etwas, wenn man den vernünftig mit der Industrieproduktion vernetzt und zusammenbringt, dann gibt es eben diese Möglichkeiten, aus der reinen Dienstleistung etwas mehr zu machen und aus dem reinen Industrieprodukt etwas mehr zu machen. Diese Synergien zu nutzen, da haben die USA sicherlich große Potenziale.
China auf der anderen Seite, ein Land der Massenproduktion, wird das immer so bleiben?
Das wird nicht immer so bleiben. China hat sich da auch schon entwickelt. China war die verlängerte Werkbank auch vieler westlicher Länder. Das ist schon jetzt anders. China hat sich eine Industriestrategie gegeben, China 2025, die das klare Ziel hat, in bestimmten Sektoren eben führend zu werden, sowohl in der Herstellung, aber auch in der Entwicklung von Produktionsmitteln. Das heißt, gerade im Maschinenbau ist die Konkurrenz mittlerweile sehr, sehr groß. Dort, wo Deutschland eigentlich traditionelle Stärken hatte, dort sieht man, dass eben die chinesischen Werkzeugmacher und Maschinenbauer mittlerweile deutlich aufgeholt haben und vieles, was wir hier in Deutschland eigentlich gewohnt waren zu entwickeln und herzustellen, dort eben auch chinesische Konkurrenz bekommen hat. Nichtsdestotrotz gibt es hier immer noch einen Innovationsvorsprung. Also der deutsche Standort ist eigentlich immer traditionell stark in all dem, was ja Sensorik betrifft, Messen, Präzision betrifft, all das, wo wirklich viel getüftelt werden kann und muss. Da kann man, hat man noch einen deutlichen Vorsprung, aber man muss zusehen, dass man den auch hält. Und hier ist dann eben die Chance, in der Vernetzung auch mit den anderen industriellen Branchen zu sehen, die Hightech anbieten. Also da kann man eine ganze Menge noch werden. Man muss eben zusehen, dass man diesen Innovationsvorsprung hält.
Was ich mich da aber schon frage, also es klang jetzt ja auch gerade so, ne, Europa, Deutschland, die haben da einen Vorteil, gerade durch die Verknüpfung von Produktion und Forschung und Entwicklung. Warum sollten aber Unternehmen nicht in Europa forschen und in China preiswert produzieren? Wäre das nicht für ein Unternehmen erstmal die beste Lösung?
Ja, das war ja das Modell, was man auch lange Jahre verfolgt hat, auch im Übrigen nicht nur mit China, sondern dass man eben dort die Standorte gesucht hat, die eben besonders kostengünstig produzieren können. Das funktioniert wirklich so lange, solange man wirklich einfache Produkte hat, indem man wirklich simple Fertigungsschritte aneinander reiht und wo das dann in einer bestimmten Qualität dann eben auch geleistet wird. In den Augenblicken, wo wirklich komplexe Produktionsstrukturen im Zweifel noch mit Dienstleistungen kombiniert, aufeinander abgestimmt, an den Markt gebracht werden sollen, wird das schwieriger. Und hier ist eben die Chance eines vernetzten, integrierten Industriestandorts wie Deutschland auch in Europa zu sehen. Also genau diese Integrationsleistung zu schaffen, die in anderen Regionen der Welt eben in der Form nicht abbildbar sind.
Ja, und bei komplexen Produkten, Hochtechnologieprodukten, da sind wir doch eigentlich schon in der Pharmabranche. Schauen wir da zum Schluss nochmal drauf. Pharma ist nämlich Vorreiter, was den ganzen Wandel der Industrie in Deutschland angeht.
Die Entkopplung von Wertschöpfung und Fertigung spielt in der pharmazeutischen Industrie eine zentrale Rolle. Sie ist dort besonders stark ausgeprägt und hat weitreichende wirtschaftliche und strategische Implikationen. So erzielt die Pharmabranche einen großen Teil ihrer Wertschöpfung durch Forschung und Entwicklung, nicht durch die eigentliche Produktion. Patente, klinische Studien, Lizenzverträge und regulatorisches Know-how generieren erhebliche Einkommen, auch ohne Produktionszuwachs. Hinzu kommt, Pharmaunternehmen betreiben nicht nur Forschung, sondern auch Technologiemanagement, regulatorische Beratung, digitale Lösungen für klinische Studien sowie ein Standortmanagement für Hightech-Produktionsstätten. Diese Aktivitäten zählen zu unternehmensnahen Dienstleistungen und sind Teil der industriellen Wertschöpfung, nicht aber der Produktion.
Die Pharmabranche ist also ein Vorreiter der Entwicklung hin zur Industrie als Dienstleister. Wie kam es dazu?
Das liegt in der DNA dieser Branche, weil sie immer schon Forschung und Innovationsaktivitäten als Voraussetzung dafür gehabt hat, dass sie überhaupt wertschöpfen kann. Also die immer wiederkehrende Frage, welches Molekül, welche Therapie heilt eigentlich bestimmte Krankheiten, hat dazu geführt, dass man immer fortwährend geforscht hat und der Forschungsanteil immer hoch war. Also man war immer schon in diesem Dienstleistungsbereich unterwegs. Jetzt gibt es einen Trend, der eben hin zu personalisierter Medizin geht. Also man schaut immer tiefer rein in die Patientinnen und Patienten, schaut immer individueller, was ist da eigentlich das Problem und wie kann man das lösen, wenn man das mal technisch ausdrücken möchte. Und das erfordert eben mehr als die reine Herstellung von Medikamenten. Und dann plötzlich spielt die Diagnostik eine große Rolle. Plötzlich muss man eben viel in Digitales investieren. Da kann man dann eben Forschung und Innovationsprozesse auch auf großen Datensätzen abbilden und versuchen, Muster zu erkennen. All das sind große Chancen, die jetzt in der Pharma auf besonders fruchtbaren Boden fallen.
Ja, da reicht es eben nicht mehr, eine Standardtablette zu pressen, ne?
Genau. Es ist eben nicht mehr die eine Therapie, das eine Schmerzmittel für alle, sondern man guckt dann sehr genau, was jetzt beispielsweise in der Schmerztherapie für den individuellen Patienten angemessen ist und worauf er reagiert. Und das ist etwas, wo sehr viel Möglichkeiten eben in der individuellen Therapie zu suchen sind. Und je mehr Hightech sozusagen in der Therapie steckt, desto mehr Hightech und Services drumherum muss man dann entsprechend auch liefern.
Hightech und Services, aber eben auch so Lizenz- und Patenterträge. Das spielt da ja auch eine große Rolle, nehme ich an. Um da mal ein Gefühl für zu bekommen, kann man so einigermaßen benennen, wie hoch diese Erträge aus der pharmazeutischen Forschung sind fürs Bruttoinlandsprodukt? Oder könnt ihr das gar nicht berechnen?
Ja, man kann das schon berechnen. Wir haben einen sehr prominenten Fall gehabt, wo man dann sieht, was passieren kann, wenn man eine gute Idee hat und die auch noch gebraucht wird. Jetzt war das der Krisenfall zu Corona-Zeiten, wo eben aus Deutschland heraus ein Impfstoff entwickelt wurde, der dann weltweit in großem Umfang Verwendung fand. Und damals hatte dann eben diese Impfstoffentwicklung auch zu Lizenzeinnahmen geführt, die ungefähr 0,5 Prozentpunkt Wachstum erzeugt haben in Deutschland. Also es war wirklich signifikant und zeigt, wie wichtig diese Forschungs-Innovations-Lizenzeinnahmen dann am Ende sein können. Und je mehr man sich zu so einer Wissensgesellschaft entwickelt, desto wichtiger werden diese Komponenten auch. Und im Übrigen, desto wünschenswerter ist es auch, dass daraus Wertschöpfung entsteht. Denn das bedeutet ja auch, dass man sein Wissen teilt und das eben nicht für sich exklusiv behält, sondern dass man eben auch in andere Teile der Erde sein Wissen teilt und damit auch dort Fortschritt möglich macht.
Schauen wir nochmal uns ein bisschen um innerhalb Europas. Da gibt's nämlich ein recht unterschiedliches Bild. Zunächst mal die Niederlande. Die haben durch Förderprogramme und steuerliche Anreize auf der anderen Seite internationales Kapital angelockt, gerade in die Pharmabranche. Belgien dagegen hat sich vor allem während der Corona-Pandemie als Produktionsstandort etabliert. Also recht viele Testkits wurden dort zum Beispiel hergestellt. Wo steht Deutschland da im europäischen Vergleich?
Deutschland ist in Europa nach wie vor einer der wichtigsten Pharmastandorte, was den integrierten Standort betrifft. Also wir können in Deutschland halt von A bis Z im Grunde genommen alles, zumindest noch. Das bedeutet, wir haben hier eben einen guten Forschungsstandort und einen starken Produktionsstandort. Wir haben in Europa da so ein bisschen stärkere Arbeitsteilung zwischen den anderen Ländern. Also Belgien wurde hier erwähnt. Belgien ist relativ stark in der Impfstoffproduktion zum Beispiel oder auch in den Zulieferungen. Jetzt wurden Diagnostika noch erwähnt. Also da gibt es eben einen starken Produktionsstandort, hat auch was damit zu tun, wie Belgien seine steuerlichen Rahmenbedingungen setzt. Da gibt es eine sogenannte Patent Box, die eben ermöglicht, wenn man dort investiert, seine F&E-Ausgaben, die global entstanden sind, dort eben steuerlich auch geltend zu machen. Es gibt also einen sehr starken Anreiz, eben auch nach Belgien zu kommen und Produktion aufzubauen. Die Niederlande gehen einen anderen Weg. Die setzen sehr stark auf F&E, Forschung und Entwicklung. Das hängt damit zusammen, dass dort auch die Universitäten traditionell sehr stark sind, also das Wissenschaftssystem gut ausgebaut ist. Und dort gibt man dann eben den Unternehmen Anreize, auch dort in die Niederlande zu kommen, um dort ihre Forschung voranzutreiben. Nicht nur, weil man gute Forscherinnen und Forscher in den öffentlichen Institutionen hat, sondern weil man das beispielsweise auch steuerlich entsprechend honoriert. Und so entstehen dann so arbeitsteilige oder Aufteilungen innerhalb Europas, die insgesamt dazu führen, dass man eigentlich einen sehr guten Pharmastandort Europa hat. Die Stärken nochmal weiter zu bündeln, ist schon noch aber nochmal eine Herausforderung, damit man diese ganzen Resilienzfragen und auch die Stärke der Branchen und voll ausschöpfen kann.
Naja, und es gibt ja anscheinend auch in jedem Land nochmal einen eigenen Fördermechanismus, ne, und auch eine eigene Besteuerung. Wenn wir jetzt mal an Deutschland denken, was bräuchte es hier, damit gerade auch mittel- und langfristig die Pharmabranche als Dienstleister eben und auch als Produzent gehalten und ausgebaut werden kann?
Ja, Deutschland bietet eigentlich schon eine ganze Menge, was eine gute Voraussetzung für auch forschende Pharmaunternehmen ist. Also wir haben eben eine wirklich gut ausgebaute Wissenschaftslandschaft. Es gibt viele Spitzenuniversitäten, Universitätskliniken, die eben gute Anknüpfungspunkte bieten. Die Charité in Berlin ist weltbekannt, auch in Heidelberg, auch in München, überall dort finden sich wirklich gute Forscherinnen und Forscher. Wir haben super außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit vielen Fraunhofer und Max-Planck-Instituten, die da wirklich auch einiges beizutragen haben. Es gibt allerdings Herausforderungen, wenn es darum geht, aus diesen Ideen dann auch Geschäft zu machen. Also die Frage, wie gründet man sich und wie schnell geht das? Darüber haben wir ja auch schon mal vor einigen Wochen gesprochen. Also diese Gründungslandschaft zu stärken, ist sicherlich eine große Herausforderung. Das zweite ist, wie wird man eigentlich attraktiv auch für die großen Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen? Und da gibt es eben eine Forschungsförderung, die steuerlich die Möglichkeit bietet, auch Forschungskosten anzurechnen. Diese Forschungsförderung Förderung, die Forschungszulage heißt sie, ist in Deutschland vor allen Dingen auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgerichtet. Und
also 20%, um mal die Zahl zu nennen, auf maximal 12 Millionen Euro des Innovationsbudgets für Forschung und Entwicklung. Das ist so der Stand, klingt jetzt für einen Laien gar nicht so schlecht, ist aber wahrscheinlich zu wenig.
Vergleichsweise wenig, wenn man weiß, dass große Pharmaunternehmen gerne auch mal über 1 Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung pro Jahr aufwenden, sind 10 Millionen, 12 Millionen nicht unbedingt die Beträge, womit man dann sagen kann, Mensch, das ist jetzt ein ganz starker Anreiz, hierher zu kommen. Also wenn man möchte, dass eben diese großen Forschungsabteilungen auch hierher kommen, kann man an diesen Stellschrauben drehen. Ich glaube, dass man damit ein Signal senden kann. Es wird aber nicht der einzige Faktor bleiben. Also man braucht auch Marktzugänge, die man damit erreichen kann, aber eben auch beispielsweise gute Cluster. Und da auch da kann man in Deutschland noch viel gewinnen, indem man eben Forschungsmittel konzentriert, Kräfte bündelt und sich so ein bisschen davon löst, überall in der kompletten Fläche alles immer so ein bisschen vorzuhalten, sondern auch mal bereit ist, ein bisschen Risiko zu gehen und zu sagen, wir möchten hier ein starkes Forschungscluster für bestimmte Technologien entwickeln.
Also nicht kleckern, sondern klotzen für die gute Forschung, was eben letztendlich auch dem Industriestandort Deutschland nützen könnte.
Genau.
Das war Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du wieder hier warst, Klaus.
Danke, Philipp.
Weitere Infos des VfA finden Sie unter www.vfa.de. Und als nächstes an dieser Stelle hören Sie wieder die Makroskop Shorts. Klaus Michelsen und meine Kollegin Franziska Walser versorgen Sie dann mit aktuellen News aus der Wirtschaftspolitik. Genießen Sie den Sommer. Tschüss, sagt Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.